dungeoneering. All the monsters keep appearing. Oh, to be a dungeoneer, whose stories will be told.
Willkommen zur Erzählperspektive der Spieler der Runde vom Kaffeepott. Im Kaffeesatz haben wir den Rollenspiel-Zusammentisch und Zusammentag und infolgedessen auch geballte Kompetenzen an Spielleitung, und mit denen will ich im Rahmen von Erzählperspektive Erfahrungen austauschen. In dieser Folge soll es um das Thema Safety Tools und Session Zero gehen. Rollenspiel kann teilweise sehr tiefschürfende Themen eröffnen, und damit wir uns alle sicher und wohlfühlen, gibt es verschiedene Werkzeuge. Dafür sitze ich hier mit vier anderen wunderbaren Spielleitungen zusammen. Fangen wir mal mit dir an. Stefan, wer bist du und was trinkst du?
Hi, ich bin Stefan. Ich bin seit 2016 im Kaffeesatz hier und ungefähr auch zur selben Zeit Spielleitung, hauptsächlich in Spielen wie Call of Cthulhu oder ein OSR-System namens Beyond the Wall, neuerdings auch Brindlewood Bay. Ich trinke ein original Metzgerbier, weil wir es gerade mal wieder als Bier der Woche haben, und fühle mich total wohl damit.
Brindlewood Bay ist großartig. Ich meine, wer will nicht gerne alte Damen spielen, die Kriminalfälle lösen?
Richtig.
Gut, dann haben wir den wunderbaren Alex. Wer bist du und was trinkst du?
Ich bin Alex. Ich habe ein bisschen Angst zu sagen, dass ich 2000 das erste Mal Spiel geleitet habe. Die Erfahrung damals war interessant, weil es war sehr unterwegs. Aber ja, ist der falsche Podcast oder die falsche Folge heute. Ich habe damals mit DSA 3 angefangen, leite zurzeit Shadowrun 6 und Subversion in der Hauptsache und ein kleines bisschen Blades in the Dark und viele andere kleine Systeme. Und ich trinke ein Kulmbacher Edelherb alkoholfrei.
Dann haben wir noch den allseits beliebten Frank dabei.
Sie schon wieder.
Hi. Sie schon wieder.
Ja, genau. Guten Tag, Frank hier. Ich habe mich in der letzten Folge schon vorgestellt, deswegen werde ich jetzt mich noch mal großartig vorstellen. Ich werde nur vorstellen, was ich trinke, nämlich ein Urkrostitzer. Quasi ein Go-To-Bier, wenn man einfach nur sagen möchte, ich möchte ein Bier. Das ist das einzige Verbrechen, das Krosti hat, ist halt, dass es nur schmeckt, wenn die Charge richtig funktioniert hat. Ansonsten, ne?
Der Connoisseur-Cast, ja.
Der Bier-Connoisseur-Cast. Ja. Gut, und als letztes haben wir Eve. Wer bist du und was trinkst du?
Ja, hallo, ich bin der Eve. Und ich trinke ein Einsiedler-Fassbrause, die Waldmeister-Variante. Ich bin seit 2019 DM und Spieler zeitgleich, mehr oder weniger. Habe als Spieler praktisch angefangen und 3 Monate später als Leiter dann auch angefangen. Bin an der Stelle eigentlich vom System her langweilig der D&D 5e-Spieler und DM. Und habe tatsächlich nicht großartig sehr in andere Systeme, zumindest was das Leiten angeht, reingeschaut bislang. Aber schaue durchaus öfters gerne mal in One-Shots als Spieler in andere Systeme rein. Und erweitere mittlerweile meinen Horizont da ein klein wenig.
Grundlegend wollen wir das Ganze hier in 3 Themenkomplexe aufteilen, weil das Spiel hat natürlich 3 Phasen. Es hat das vor dem Spiel, beim Spiel und nach dem Spiel. Wir wollen mal anfangen, was gibt es für Möglichkeiten vor dem Spiel? Da fällt uns als erstes die gute alte und namensgebend für diese Folge Session Zero ein. Möchte einer von euch was dazu sagen?
Kann ich gerne machen. Mhm. Also grundlegend, die Session Zero ist an sich keine richtige Session, sondern es ist ein Treffen, optimalerweise vielleicht mit allen Spielern, vielleicht aber auch mit nur der Spieler mit den DMs, mit der DM mit den Spielern einzeln, dass Erwartungen festgelegt werden, was erwartet die Spieler, was möchte der Spielleiter vielleicht für ein Spiel machen, welche Rollen sollen die Spieler erfüllen, was wird generell zu erwarten sein, wo wird gespielt. Stefan hat zum Beispiel jetzt vorhin noch eine Liste rausgesucht mit einer Checkliste für Session Zero, wo halt dann auch gesagt wird, gemeinsam gekocht, wird Essen bestellt, wird online gespielt und halt natürlich so Dinge wie, welche Thematiken sind zu erwarten. Wird es ein Horrorspiel sein? Wird es ein intrigantes politisches Spiel sein? Wird es High Fantasy werden zum Beispiel? Und damit entsprechend auch dann Trägerthemen zum Beispiel werden vielleicht mit besprochen bei der Session Zero. Habe ich noch was vergessen?
Ich kenne Session Zero. Ich habe tatsächlich, muss zugeben, gar nicht so viele Session Zeros gemacht, weil ich eher entweder hier im Kaffeesatz oder so Con-mäßig leite. Da gibt es wenig Session Zero. Das ist ja eigentlich was man eher mit einer Gruppe macht, die man fest behalten möchte und eine Kampagne plant. In meiner Vorstellung ist es immer so ein bisschen die Charaktererschaffung und so ein bisschen das Modding dahinter, weil es geht ja auch um Themen wie Hausregeln, solche Geschichten. Natürlich glitscht man schon ein bisschen rein in die Safety-Tools, was Themen sind, die man haben möchte und welche nicht. Aber im Prinzip wie du schon ganz richtig sagtest, eigentlich keine richtige Spielsession, sondern ein Treffen vorweg. Ich habe es aber durchaus schon erlebt, dass diese Session Zero dann mehr oder minder in eine Spielsession übergeht, spätestens wenn es dann um das Ausrüstung, Einkaufen nach Charaktererschaffungen angeht.
Da will ich gleich mal ein Beispiel bieten, weil ich habe ja mit Michi zum Beispiel, spiele ich momentan eine Warhammer Fantasy-Runde, wo ich tatsächlich eine Session Zero gemacht habe, ohne mich mit irgendjemandem vorab richtig zu treffen. Sondern ich habe im Grunde nachgefragt und Umfragen erstellt, okay, ich möchte diese Arten von Spiel leiten, wer hat an was Interesse? Und habe im Grunde eine Abstimmung gemacht und alle Spieler durften halt entscheiden, okay, wollen wir jetzt wirklich alle Elfen spielen oder wollen wir zum Beispiel Elfen direkt rauslassen aus dem Spiel, weil die wesentlich mächtiger sind. Die grundlegende Stimmung, zumindest zu Beginn der Kampagne, war im Grunde dann, alle Spieler sollten irgendwie eher dreckige Berufe sein, wie Hexer, ein Schmied oder halt
ein Charlatan, was mein Charakter war.
Genau, ein Charlatan. So, anstatt eben, dass Leute mächtige Paladine und Hex und Helden waren, zum Beispiel.
Was ja auch nicht zum Setting passt.
Genau.
Man kann an der Stelle auch sehen, die Session Zero ist auch sehr individuell und sehr abhängig davon, wie die Gruppe zusammen ist. Teilweise braucht man vielleicht auch gar keine, weil man schon mit einer Gruppe eine Kampagne vorbereitet, die man schon jahrelang kennt. Kennt man die Erwartungen, man kennt die No-Gos der Leute und weiß, was man zu erwarten hat, beziehungsweise was sie von einem erwarten. Aber ja, sie kann kürzer sein, sie kann länger sein, sie kann mehr Vorlaufzeit haben, weniger Vorlaufzeit haben. Es ist sehr individuell.
Ich würde dir da widersprechen. Selbst wenn ich die Leute kenne und die Gruppe, braucht es eine Session Zero für die anderen Dinge, also die Organisation, dann wahrscheinlich nicht mehr, weil man kennt sich. Die Themen, die gar nicht angesprochen werden sollen, braucht es da wahrscheinlich auch nicht. Aber eine Charaktererschaffung und ein sich beschäftigen mit dem Charakter, was vielleicht sogar eine Session 0,5 ergibt, was ich demnächst mal plane, indem ich einfach sage, okay, wir spielen in der Rolle ein anderes Spiel, damit eure moralischen Grenzen für den Charakter aus und pendelt die aus. Anstatt einem, zumindest was ich kenne, üblichem Tool mit 20 Fragen an den Charakter, sondern dass man den Hintergrund quasi so ein bisschen erspielt.
Da habe ich tatsächlich ein interessantes Beispiel, nicht als Spielleiter, sondern als Spieler. Und zwar bin ich gerade dabei, bei einer D&D-Kampagne mitzuspielen, wo der Spielleiter, der liebe Chris, was sehr Interessantes gemacht hat. Nämlich, wir haben den Charakter gemeinsam erstellt, Ideen gebrainstormt, halt auch, ich durfte dann halt auch Fragen stellen, okay, was ist jetzt zum Beispiel für meinen Charakter wichtig? Und dann haben wir kein Spiel gespielt, sondern er hat quasi eine Art Traumreise gemacht, wie mein Charakter auf bestimmte Dinge reagiert. Und hat dadurch halt dann zum Beispiel auch definieren können, dass mein Charakter zum Beispiel sehr kaltblütig und kalkuliert ist. Dass ich halt im Grunde wortlos auf eine Gefahr reagiere, indem ich angreife, anstatt eben zu diskutieren oder sowas.
Da gibt es ein klassisches Teil bei Vampire, die Maskerade. In der dritten Edition war das sehr wichtig, das Präludium. Da war der Gedanke, dass du deinen Charakter durch eine Szene spielst, durch eine Situation spielst, wo er noch kein Vampir ist, wo er nur ein Sterblicher war. Hm. Wo du halt gesehen hast, der Mensch hat Angst vor Spinnen. Er wird jetzt nicht in dieses alte Haus reingehen, weil da wahrscheinlich Spinnen sind. Oder er trifft eine Verwandte draußen in der freien Wildnis und wie reagiert er darauf? Was macht er? Redet er mit der? Ist er zu schüchtern? Solche Sachen hast du über dieses Präludium sehr gut mitbekommen. Und das war früher ein grundlegendes Konzept, was die Erzählspiele, wo wir beim letzten Mal schon drüber waren, von normalen Rollenspielen ein bisschen abgegrenzt hat. Das ist die Session Zero. Warum sollte man die machen? Also hauptsächlich, um sicher zu sein, dass alle auf demselben Stand sind und dass alle sich denken können, wie es weitergeht und wie es funktioniert. Eine Methode dafür sind sogenannte Lines and Veils.
Lines and Veils, übersetzt Grenzen und Schleier von Ron Edwards. Das ist einfach die Frage nach Tabuthemen. Und Lines sind Inhalte, die man gar nicht drin haben möchte. Sagen wir, jemand möchte Gewalt gegen Tiere nicht in diesem Spiel, in dieser Kampagne haben, dann ist das eine Line, diese Grenze wird nicht überschritten. Und Veil ist der Schleier, das heißt, man kann dort dahinter gucken. Themen werden angedeutet. Ähnliches Beispiel, sagen wir Gewalt gegen Kinder. Möchte man auch nicht so explizit drin haben bis zum letzten, aber man will es zumindest angedeutet haben, wie das dann beim Film ist. Da ist so eine Fade-to-Black-Geschichte, nachdem das Messer erhoben wurde oder irgendwas. Und das klopft man im Prinzip ab. Das hat möglicherweise auch verschiedene Namen im Sinne von, man stellt sich einfach eine Liste zusammen, am besten mit jedem Spieler, jeder Spielerin einzeln, wo man sagt, gibt es Sachen, die du gar nicht drin haben willst und gibt es Sachen, die für dich grenzwertig sind, aber noch drin sein sollten und gibt es Sachen, die du unbedingt drin haben willst und dass man dann so eine Checkliste hat, was man vermeiden sollte.
Tatsächlich, interessanterweise, das habe ich mir ebenfalls aufgeschrieben, aber nicht als Lines in Wales, sondern eine Spielerin von mir hatte mir mal das geschickt, nämlich eine Checkliste. Also wirklich eine vorgeschriebene Checkliste mit grün, gelb, rot zum Ankreuzen. Die muss ich eigentlich ein bisschen öfter einsetzen, als so, wie ich es momentan benutze. Aber von der Grundidee finde ich das großartig, weil, sag ich mal, als Spieler tatsächlich, ich gehöre zu den Leuten, die solche sagen, ich finde Romanzen und Sex nicht, dass das komplett weg sollte, aber ich möchte darin nicht involviert sein, zum Beispiel. Das ist, sag ich mal, sehr wichtig für mich. Dass ich da zum Beispiel sage, ich möchte bitte nicht Teil von irgendeiner Romanze sein und ich möchte auch nicht reingezwungen werden, zum Beispiel. Das mag vielleicht komisch klingen für die Leute, die sagen, das sollte doch drin sein. Nein, es ist für mich ein No-Go, dass ich dann noch sage, wenn das wirklich explizit Teil der Kampagne ist, dann bin ich dann leider raus, zum Beispiel. Wo ich tatsächlich auch zu was rüberleiten möchte, nämlich wie, also diejenigen von euch, die auch so eine Checkliste oder Lines and Bells benutzen, wie geht ihr damit um, wenn jemand zum Beispiel wirklich sagt, ich möchte dieses Thema nicht, aber dieses Thema ist Bestandteil eurer Kampagne. Weil ich nutze es eher zum Aussortieren, um die Leute wirklich zu sagen, die damit gar nicht klarkommen würden. Wo ich dann sage, okay, dann muss ich dir vielleicht auch wirklich ans Herz legen, ob das wirklich für dich die richtige Kampagne ist. Weil bestimmte Dinge kann ich dann natürlich sagen, okay, nehme ich raus, werde ich nicht thematisieren oder werde ich Fade to Black machen. Aber bei manchen Themen sage ich dann einfach, okay, das tut mir echt leid, aber ich habe da eigentlich wirklich zu 100% geplant, das einzubauen.
Ich bin ja, das wäre jetzt mein Hot Take an der Stelle, immer der Meinung, das beste Safety Tool ist gerade für solche Fälle ist die Kommunikation unter den Spielern. Das wäre so ein Fall von, ich habe das geplant und ja, wenn du sagst, es ist unabdingbar für deine Kampagne und es ist aber ein hartes No-Go für den entsprechenden Spieler, dann wäre es vielleicht tatsächlich gut, ihm das zu kommunizieren. Und dann kann er selber entscheiden, naja, drückt er vielleicht das Auge zu oder ist es wirklich so schlimm, dass er halt nicht mitmachen kann. Dann müsste man ihm das halt leider da an der Stelle so sagen, dass er da halt eher weniger mitmachen sollte oder könnte.
Für mich ist das erstens ganz klar Teil der Session Zero. Weil ich da auch kläre den Ton der Kampagne und das Setting. Ich glaube, in einer High-Fantasy-Kampagne, wenn ich einen Arachnophobiker dabei habe, der sagt, ich möchte partout keine Spinnen drin haben, könnte der damit klarkommen, wenn ich sage, okay, ich bin vor dem Endboss, der zieht am Hebel für seine Falltür, ihr würfelt jetzt Initiative, ihr rutscht alle in eure Initiative-Reihenfolge darunter, plopp, 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 plopp. Und vor euch steht Thekla, die Riesenspinne, das Haustier von dem Endboss und ihr müsst erstmal sie encountern, bevor ihr an ihn rankommt. Dann könnte der Spieler sagen, ja, damit kann ich leben. Wenn ich aber dann in den Dungeon schon gehe und sage, das sind überall Spinnenweben und plötzlich ist vor dem Spieler die Spinne, dann hat er damit ein Problem.
Ich bin jemand, der die Listen eher selten nutzt, weil wie gesagt, ich mache wenig Kampagnen, mehr One-Shots und solche Sessions. Ich habe sowas durchaus schon angewendet. Ich glaube, man muss nicht immer vom Worst-Case-Szenario ausgehen. Also wenn ich sage, ich biete Call of Cthulhu an, was jetzt erstmal ein Horror-RPG ist und jemand kreuzt an, er will weder erschreckt werden, noch milden Grusel spüren, noch Horror, noch explizite Gewalt, dann ist es vielleicht an der Zeit, sich mit der Person mal kurz hinsetzen und sagen, ist das vielleicht überhaupt das richtige Setting und System für dich? So. Alle anderen Sachen, und dafür ist es gut, wenn man es in Session Zero macht, ist, wenn es dann angekreuzt ist, kann man sich Alternativen dazu überlegen. Kleiner Ausflug, ich hatte mal eine Spielerin, die hatte mir, ohne dass ich eine Liste vorgemacht habe, quasi im Spiel, da gab es auch bei Call of Cthulhu eine Szene, wo Insekten auf die Spielercharaktere zugekrabbelt sind. Und in dem Moment sagt die mir, ich habe da so eine Insektenphobie, ich komme da schlecht mit klar. Kurz umgedacht und dann waren es krabbelnde Finger. Wir sind immer noch im absoluten Horrorbereich. Eigentlich so in meiner Wahrnehmung als Nicht-Phobiker ist es natürlich sogar noch ein Stück schrecklicher als Insekten. Aber für die Person war das dann wieder völlig cool. Und damit sowas quasi nicht on the fly passieren muss, ist es cool, solche Checklisten vorher zu haben und zu sagen, das ist vielleicht ein Monstertyp wie die Spinne, die kann ich easy ersetzen durch irgendwas anderes, was eben nicht insektoid ist.
Ich wollte nochmal auf die Spinnensache eingehen. Ich nutze eigentlich auch keine wirklichen Checklisten. Ich bin so derjenige, der gerne kommunikativ mit Discord vorbereitet und für seine Kampagne dann immer den entsprechenden Server anlegt. Und zwei Fragen, die da definitiv immer gestellt werden von meiner Seite ist, was erwartet ihr? Und vor allem das ganz Wichtige ist, No-Gos. Was sind eure No-Gos? Und im Endeffekt ist das wie eine Checkliste. Jeder kann reinschreiben, was ihm am Ende stört und dergleichen. Und ich habe die Erfahrung mit zwei Spinnenphobikern bei mir und sage mal so, wenn ich wirklich den direkten Weg gehen würde und trotzdem irgendwie eine Spinne reinbauen würde in meine Session, dann wüsste ich ganz genau, dass wenn ich mit diesen Leuten zusammensitze und wir spielen über Discord, weil Long Distance, weiß ich ganz genau, was ich zu erwarten habe, wenn ich da eine Spinne einbaue als Encounter, dann höre ich zweimal Blung, Blung und dann sind die Spieler raus aus der Session.
Und zwar zu Recht, weil das als DM ein ganz schöner Dick-Move wäre.
Das ist ein Arschloch-Move, richtig.
Ja, definitiv.
Einfach nur, weil Stefan ja zum Beispiel sagt, dass er eher One-Shots anbietet. Was ich halt, was man vielleicht bei uns im Discord auch sieht oft, wenn ich Angebote poste, dass ich dann halt wirklich Triggerwarnungen reinschreibe. Dass ich halt sehr explizit wirklich, das habe ich auch schon mehreren Spielleitern, die bei uns leiten wollten, die aber dann nach Triggerwarnungen gefragt hatten, wie das funktionieren soll, worauf man achten sollte, habe ich denen dann im Grunde erklärt, versuch wirklich mal durch ein ganzes Abenteuer zu gehen und alles zu finden, was dir einfällt, was irgendwie problematisch sein könnte. Klar, natürlich, wenn du Horror anbietest, solltest du einfach offen sagen, das ist ein Horrorabenteuer. Wenn du keinen Bock auf Horror hast, kannst du nicht mitmachen. Aber zum Beispiel, ich hatte jetzt an diesem Montag einen Warhammer 40.000 One-Shot geleitet, wo es halt sehr explizit darum ging, dass die Leute von einer Grabwelt waren, wo die Leute einfach die Leichen, die nicht reich genug waren, um beerdigt zu werden, einfach zu Essen verarbeitet hatten. Also Kannibalismus und Leichenraub. Das sind Themen, die einfach viele Leute stören oder halt zumindest nicht cool finden. Und natürlich, es ist Warhammer 40.000, also ist es ein faschistisch-theologisches Setting, wo die Leute einfach damit klarkommen müssen, dass bestimmte Thematiken verarbeitet werden. Das schreibe ich dann halt wirklich offen rein und versuche im Grunde alles aufzulisten, was irgendwie stören könnte, was mir einfällt.
Und damit hast du eigentlich schon die nächste Sicherheitstechnik nach Checklisten und Lines and Veils angesprochen. Das ist so eine, meiner Erfahrung nach, Go-To-Sicherheitstechnik, wenn man eben keine Möglichkeit zur Session Zero hat. Sagen wir, du bist auf einer Con, du bist auf irgendeinem Event, bietest dort ein Pen-and-Paper-Abenteuer an für Leute, die hast du vorher vielleicht noch nie in deinem Leben gesehen und willst losspielen, ohne jetzt 2 Stunden Charaktere zu erstellen, dann ist es gut, so eine Inhaltswarnung zu machen. Machen wir ja im Café, also in unserem Discord auch, wie du schon gesagt hast, wo einfach wirklich Sachen drinstehen, wo man schon mal so einen ungefähren Anhalt kriegt, möchte ich das mitnehmen? So, das muss ja jetzt keine 20-Punkte-Liste sein und man muss jetzt nicht auch jeden Stein oder so dort aufführen. Ich meine, es gibt eine viele, viele, vielfältige Welt von Phobien und Angststörungen und sowas und was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Aber ich glaube mal so die harten Sachen, Blut, Gewalt, Horror, Body-Horror, Verletzung, Selbstverletzung. Ich meine, guckt in solche Filmsachen rein, da stehen auch Triggerwarnungen dabei. Einfach mal abschauen und im Zweifelsfall braucht man sie nie, ist aber cool oder ist, glaube ich, cooler, als jemanden dort richtig nachhaltig verstört zu haben, der nicht mitgerechnet hat.
Ich würde auch sagen, ich kenne das von meinen, ich biete ja auch viel mit meiner eigenen Rollenspielsysteme auf Cons an und eins, was relativ beliebt ist, ist Overlord Outtime oder Overlord Break Time, wie es zukünftig wahrscheinlich heißen wird, da spielt man Bösewichte. Ich habe es auf einer Con erlebt, da haben sie mich umgesetzt und hatten mich in einen Raum mit der Kinderrunde gesetzt. Und jetzt stell dir mal 5 Rollenspieler, die eckig mal loslassen können und sagen können, ja, ich kann das böseste Wesen aller Zeiten sein. Und nebenan sind Kinder, die ihr erstes Abenteuer erleben. Zum Glück konnten wir das tauschen, aber oh Gott, das wäre schief gegangen. Das wäre richtig schief gegangen. Ja. Aber für sowas brauchen wir das halt auch.
Zu dem Thema Triggerwarnung oder Inhaltswarnung. Ich bin jemand, der geht mit einem Setting rein in das Spiel und improvisiere dann oder lass den Flow fangen. Ich weiß manchmal gar nicht, wo ich hin will mit dem Abenteuer und es passiert auf einer Con. Deswegen kann man auch vorher trotzdem kurz 10 Minuten fragen, was soll gar nicht rein, und dann hat man das nämlich auch abgefertigt.
Und vielleicht noch ein ganz wichtiges Thema bei, wenn man solche Checklisten oder Triggerwarnungen oder Inhaltswarnungen, wie man es auch nennen möchte, dann macht. Was ich dann aber zu den Leuten auch sage, ist, am Ende des Tages, ihr könnt keine Gedanken lesen. Wie schon Stefan sagte, versucht die offensichtlichen Dinge aufzulisten, die euch irgendwie einfallen könnten. Wie gesagt, wenn ihr Shadowrun leitet, dann ist es halt nur mal ein Setting, das einfach scheiße ist, wo Leute wie Waren behandelt werden zum Beispiel. Das solltest du den Leuten vorwarnen irgendwie. Es ist ein Cyberpunk-Setting also.
Korb.
Genau, aber du kannst halt nur mal nicht wissen, ob irgendjemand Angst vor versauter Milch hat zum Beispiel. Ganz blödes Beispiel, aber es ist halt jetzt was ganz Abstraktes. Das kannst du nicht wissen.
Man muss dazu auch sagen, die Phobien, die es da so gibt, oder Abneigungen, die es so gibt, sind sehr zahlreich und man kann einfach nicht auf alles vorbereitet sein. Es kann durchaus immer wieder mal sein, dass während der Sitzung jemand aufkreuzt oder mal kurz die Hand hebt und sagt, hier, das geht einfach gerade nicht, ich merke es gerade selber. Das müssen die Leute vielleicht nicht mal selber wissen. Das kann sein, dass die Leute vorher gesagt, also mit keinen Sachen irgendwie große Probleme. Und mitten in der Sitzung merken sie, ist vielleicht doch nicht ganz so meins. Habe ich selber auch mal erfahren in der Richtung. Hatte ich tatsächlich auch mal mit etwas.
Das ist tatsächlich ein ganz großartiger Punkt, weil ich plane, irgendwann mal in ferner Zukunft eine Kult-One-Shot zu leiten, wo ich mal wirklich an die Grenzen gehen möchte. Ja, Stefan schluckt schon. Die Sache ist, ich weiß ganz genau, was ich mit meine Grenzen meine, wo ich ganz genau weiß, ist, ich kenne ein paar Leute, die wahrscheinlich Bock hätten, da mitzumachen, wo ich aber ganz genau weiß, ich werde nochmal dreimal ins Herz legen, ob sie das wirklich möchten. Weil ich glaube, dass diese Leute sich eventuell etwas überschätzen könnten, ob sie das wirklich mitmachen können. Also da kann man vielleicht auch, wenn ihr eure Spieler kennt als Spielleiter, dass ihr vielleicht auch einfach wirklich abschätzt, wer für eure Runden geeignet ist. Das muss nicht mal irgendwelche harten Themen sein, sondern einfach nur, leidet ihr eine D&D zum Beispiel, wollt ihr wirklich einen Powergamer dabei haben? Einfach auch sowas abschätzen können.
Da sind wir bei den Spielertypen, die wir wahrscheinlich irgendwann mal in einem anderen Podcast besprechen müssten. Ich würde hier zum anderen Safety-Tool übergehen, nämlich zur X-Card oder auch zur Open-Door-Policy.
Da wollte ich gerade sagen, es ist ein wunderbarer Zug, jetzt rüberzugehen in den zweiten Teil des Podcastes, im Spiel. Was haben wir denn für Möglichkeiten im Spiel? Da sind wir schon bei der X-Card. Alex, fang an.
Die X-Card ist eine Variante, da kann man sagen, es gibt eine Pause-Taste oder ich kann, also sprich, es berührt gerade ein Thema und es ist gerade sehr immersiv und es berührt ein Thema, mit dem ich gerade nicht klarkomme und ich habe ein bisschen Bleed, ist es, glaube ich. Mhm. So, dass ich sage, okay, wir machen mal kurz Pause, ich möchte es verarbeiten und dann können wir weitermachen. Und ich kann auch die X-Taste drücken, dann sage ich, wir machen einen Round Robin, also wir rollen das zurück, das ist nicht passiert und machen dann da vor der Situation weiter.
Vielleicht ganz kurz, wollen wir kurz den Begriff Bleed erklären? Kann ich das gleich machen? Bleed ist im Grunde, wenn ein Spieler zu sehr, also quasi seine eigene Persönlichkeit in das Spiel zu sehr reinbringt zum Beispiel. Das klassischste Beispiel ist, eine NPC-Wache vom Spielleiter beleidigt einen Spieler und sagt, verschwinde du Arschloch. Und der Spieler nimmt es aber halt wirklich persönlich, als ob der Spielleiter den Spieler selbst beleidigt hätte.
Und durch seinen Charakter.
Genau. Aber halt, Bleed kann dann eben zum Beispiel auch sein, jemand hat zum Beispiel irgendein traumatisches Erlebnis gehabt und sagt einfach, diese Situation triggert mich als Spieler momentan und irgendwie muss ich das gerade verarbeiten können. Das könntest du als Spieler jetzt nicht wissen, aber ich muss es irgendwie verarbeiten können.
Es gibt da folgende Möglichkeiten. Es gibt quasi Bleed-In, wo das halt von der realen Welt, von den Spieler in den Charakter reinfließt, wo du halt diese Probleme hast, dass der mal ein traumatisches Erlebnis hat und das in den Charakter reinfließt, obwohl der Charakter damit kein Problem hätte, was halt passieren kann. Oder Bleed-Out, wo das genau der Gegenteil der Fall ist, wo du halt eine Situation hast, die dich so aufwiegelt, dass du generell hinaus, dass es ins reale Leben überschwappt. Ich hatte das selbst mal auf einer Con, da habe ich eine Runde Masks gespielt, ist ein Play-by-the-Apocalypse-System, wo du Teenage-Superhelden spielst. Und mein Superheld hatte sich furchtbar mit seiner Großmutter gestritten. Im realen Leben ist meine Großmutter verstorben und hat mich das so aufgewiegelt, dass ich den ganzen Tag nichts mehr richtig hinbekommen habe. Da muss man halt lernen, wie man damit umgeht. Und ein wichtiger Punkt ist, den man da gleich bei sehen kann, ist, dass man sich klar machen muss, wann beginnt das Spiel und wann hört es auf? Solche Sachen helfen dabei schon viel oder halt danach drüber diskutieren. Stefan.
Ich führe euch nochmal zurück zu dieser X-Card, die ja Alex gerade schon erwähnt hat, weil das ist nämlich auch so das Tool, was ich am häufigsten einsetze. Fingers crossed, ich habe die bisher noch nicht einmal zum Einsatz, also noch niemand hat sie verwendet. Ich lege die aber trotzdem eben, weil es relativ häufig ein Leiten mit unbekannten Personen ist, mit auf den Tisch. Wie kann man sich das vorstellen? Du hast halt eine Karte, die hat so ein Pause-Symbol, also diese zwei Striche, die man auf jedem Gerät kennt, und die hat dieses X-Symbol. Und ich mache immer folgende Einführung. Diese Karte kommt als allererstes auf den Tisch, wenn sich meine Spielenden versammelt haben. Und ich sage dann, okay, diese Karte hat drei Funktionen. Funktion 1, und das ist die allerwichtigste Funktion, und die umspannt, glaube ich, auch alle Sicherheitstechniken, die ich kenne, und die hast du vorhin mit Open-Door-Policy schon genannt, ist, wir sind ja in einem fucking Spiel. Das heißt, es ist jederzeit okay, dieses Spiel auch zu verlassen. Bei normalen Monopoly würdest du dich auch nicht bis aufs Blut fetzen. Vielleicht doch, keine Ahnung. Ich kenne eure, ja, schlechtes Beispiel. Okay.
Ja, Monopoly ist ein Beispiel.
Bei irgendeinem Brettspiel würdest du wahrscheinlich auch nicht versuchen, Traumata auszulösen oder Traumata ausgelöst bekommen oder dergleichen. Und du würdest auch nicht bleiben, wenn es dir richtig unangenehm ist oder sowas. Beim Rollenspiel genau dieselbe Leier. So, also jederzeit aufstehen, rausgehen und sagen, fuck it, das ist ein Spiel, wir sollen alle Spaß dran haben, geht jederzeit. Cool ist es dann immer, entweder im Nachhinein oder so mal nochmal auf die Spielleitung zuzutreten und zu sagen, okay, pass auf, das und das war's, wenn es jetzt nichts zu Persönliches ist, damit die Person sich vielleicht darauf einstellen kann, ein Feedback kriegt, was sie besser machen kann. Pause-Taste, wie du schon sagtest, bedeutet, ich brauche einen Moment, um mich auf diese Nummer einzustellen. Wir haben das Beispiel mit, ein Tier wird geopfert, keine Ahnung, liegt auf dem Altar, Kultist hat das Messer erhoben von mir aus. Ein Spieler haut auf diese Pause-Taste sozusagen drauf, das signalisiert mir als Spielleitung, Moment, ich brauche kurz einen Moment, muss mal ganz kurz atmen, vielleicht gehe ich kurz eine rauchen oder sowas. Oder mal so raus, ihr müsst nicht mit Rauchen anfangen deswegen. Und dann kann es weitergehen, der Inhalt bleibt aber unverändert drin. Aber ich muss mich einstellen. Und die X-Taste ist letztlich dafür da zu sagen, nimm das raus. Wie vor uns dieses Beispiel, was ich hatte mit den Spinnen oder Würmern, die durch kriechende Finger ersetzt werden. Und das sind die Funktionen von dem Ding. Und die kann man sich auch selber malen im Zweifelsfall.
Schande über mein Haupt. Ich nutze tatsächlich die X-Karte überhaupt nicht, weil ich bevorzuge, dass man diese X-Karte im Grunde kommunikativ benutzt. Also wahrscheinlich eher ein persönliches Problem bei mir dann, dass ich sage, wenn ich jetzt die Situation habe, dass jemand halt wirklich auf den Tisch schaut und sagt, nein, oder aufsteht und geht, vielleicht sogar noch, ich würde die komplette Session abbrechen, weil mich das so dermaßen demotiviert, dass eine Person mir nicht zutraut, dass ich das irgendwie berichtigen kann, wenn sie das anspricht. Dann einfach wortlos aufstehen und gehen oder halt wortlos auf ein Blatt Papier drücken, ist für mich einfach so ein, ich weiß ganz genau, es ist nicht in Ordnung, so zu denken, aber mich demotiviert es dann gleich so extrem, dass ich dann lieber die Session komplett abbreche.
Ich verstehe das und werde später noch was zu sagen, aber erstmal die anderen.
Ich verstehe das. Einmal, ich hatte einmal die Situation, dass ich in einer Runde mitgespielt habe und andere Spieler die X-Karte tatsächlich benutzt hat, was vollkommen fein war. Das Einzige war, es hat von uns in der Runde, glaube ich, keiner wirklich mitbekommen, warum. In dem Moment, also was das Thema war, was gestört hat, außer dem Spielleiter, aber das war okay. Warum das Zeigen und nicht das Kommunikative? Du bist im Redefluss. Wenn dich jemand unterbrechen möchte, weil er gerade genau da das Problem hat, dann wird er das nicht tun, weil er ist höflich und du hast auch noch einen gewissen sozialen Druck, weil du sitzt mit wahrscheinlich vielen fremden Leuten an dem Tisch. In dem Moment, in dem du sie, wenn wir in der Konsituation sind oder hier im Kaffeesatz. Es geht quasi nicht darum, dich zu diskreditieren, sondern es geht darum zu sagen, niederschwellig, hier, da ist was.
Da ist eine Grenze.
Ich muss zu meiner Schande da an der Stelle auch gestehen, dass ich die X-Karte so gesehen auch noch nie wirklich aktiv genutzt habe, was bei mir aber wahrscheinlich eher daran kommt, dass ich primär Online-Spieler bin, einfach weil meine Spieler weit verstreut sind und wir einfach nur online spielen und online hast du keine wirkliche X-Karte. Da musst du dann tatsächlich ein bisschen auf der Kommunikation auf der kommunikativen Schiene arbeiten. Ich hatte es auch schon einmal, dass jemand von meinen Spielern plötzlich sich stumm geschalten hatte und ein Problem mit etwas hatte, was ich so auf den Punkt gar nicht gesehen hatte, weil das etwas war, mit dem ich so an der Stelle einfach nicht gerechnet hatte. Und er hat mir das dann aber privat geschrieben. Ich habe den Chat immer nebenher offen und hat mir das kommuniziert und konnte es so zumindest ein bisschen beheben.
Zwei Sachen erstmal vielleicht mal so zwischendrin, weil wir gerade über diesen Safety-Tools und alles sind. Das mag jetzt vielleicht den Eindruck erwecken, dass das alles irgendwie ein Laufen durch einen wackeligen Porzellanladen bei Erdbeben ist und man auf ganz viel aufpassen muss. Das Ding ist, in der Regel kommen nie mehrere dieser Sicherheitstechniken gleichzeitig und aufs Eskalativste zum Einsatz. Bei Kampagnen hat man sich meistens vorneweg schon ein bisschen abgequatscht, was geht, was nicht, ist auf seine Spielenden eingestellt. Bei fremden Leuten hat man vielleicht eine X-Karte oder hat idealerweise auch nochmal die Zeit gehabt, das irgendwie abzuklopfen. Also das wird vielleicht nicht ganz so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Am Ende schon mal zum einen ist, finde ich aber trotzdem wichtig, das andere, wo ihr sagt, kommunikativ, erstmal zu dir, Yves, online finde ich es sogar noch einfacher, weil du hast du das Mittel der Direktmessage eigentlich sogar noch an deine Spielleitung. Das, was ich damit sagen will, ist Charme. Unterschätzt nicht Charme am Spieltisch, gerade wenn das Leute sind, die vielleicht zum ersten Mal Pen-and-Paper-Rollenspiele ausprobieren wollen, die gar nicht wissen, was das ist, dann kommst du rein, vielleicht bist du noch eine weiblich gelesene Person, kommst also, sagen wir mal, ganz klischeehaft in den Raum mit bärtigen, bebrillten Menschen, meistens Männern, so um die 30, um das Klischee wirklich,
du hast Übergewicht,
um das Klischee mal komplett beizurollen, so. Und dann stehst du da, so ein bisschen auf verlorenem Posten und unterschätzt nicht die Charme, quasi den Spielleitung, die dann auch quasi so eine erhobene Rolle hat und quasi die Geschichte vorantreibt, dort ins Wort zu gehen und zu sagen, Moment, ich habe jetzt hier gerade ein Problem. Was ich auch bei meiner X-Card immer mit dazu sage, ist, sollte jemand auf diese Tasten drücken, bitte hinterfragt das nicht. Die Person kann das mit mir klären, gerne, kein Problem. Und selbst wenn die Person sagt das und das, wenn eine Person am Tisch sagt, was soll das, was bist du für ein Weichei, reiß dich mal zusammen, die Person kann aufstehen gehen und braucht nie wieder bei mir an einem Spieltisch anzutanzen. Na, also das geht auch, die kommunikative Schiene, wie man es löst, ist letztlich egal. Ist aber immer gut, wenn man die Scham rausnehmen kann. Und sei es, indem man sich wie ein Safe Word beim Sex halt ausmacht und sagt, das ist der Moment, wo ich mit dem Spielleiter mal kurz ein paar Meter zur Seite gehe und kurz kläre, was hier los ist.
Einfach um, ich nutze die X-Karte halt, wie gesagt, nicht an sich. Was ich aber tatsächlich gerne benutze, ist einfach das Handzeichen, nämlich dieses T machen. Also halt linke Hand, rechte Hand gekreuzt und ein T machen, damit der Spieler mir halt nicht sagen muss, stopp, aber mir trotzdem signalisieren kann, hey, kurze Pause bitte, dass ich halt einfach weiß, das ist jetzt nur ein Problem mit irgendeiner Situation am Tisch. Ich weiß, es ist ein Problem momentan gerade. Es ist aber halt nicht wie so ein auf ein Blatt Papier drücken. Das ist für mich einfach halt ein ganz blödes Gefühl. Tatsächlich hatte ich aber tatsächlich auch schon eine Situation, dass ich eben gesagt bekommen habe, ich finde die Situation gerade nicht cool. Können wir das irgendwie umändern? Die Person hat mir das aber halt wirklich komplett offen gesagt so. Und ich habe es nicht unterfragt. Ich habe einfach gesagt, okay, cool, wir machen was anderes draus. Eben wie bei dir, dass es halt statt ein Katzenkissen war, war es halt ein Menschenkissen. Vampire the Masquerade haben gespielt und die waren bei einem Fleischform-Vampir im Haus. Und jemand ist auf eine Katze gesessen, hat sich auf eine Katze gesetzt.
Wird auch nochmal den Moment, den Schritt zurückgehen zum Bleed, was nämlich auch hilft gegen Bleed in und Bleed out oder helfen kann, sind Rituale beim Einstieg in eine Session und beim Ausstieg aus der Session. Also sprich, ich lege mit meiner Spielrunde fest, von mir aus, wir zünden eine Kerze an, wenn wir anfangen zu spielen. Und die Kerze wird ausgeblasen, wenn wir nicht mehr spielen.
Handy in Flugmodus.
Tatsächlich, das nutzen wir für, Michi und ich spielen gerade bei Robert aus der letzten Folge in der Vampire the Masquerade-Kampagne mit. Und Robert hat eine Idee übernommen, die ich irgendwann mal mit eingeführt hatte, weil eine der Spielerinnen diese Idee hatte. Nämlich erstens einen Überblick machen in Character, was in der letzten Session passiert ist, dass die Leute halt nicht out of character reden, was passiert ist, sondern dass sie halt in Character wirklich anfangen drüber zu reminiszieren, was in der letzten Session passiert ist. Und was ich sehr geil finde, ist die Idee, Fragen zu stellen. Nämlich, wir haben jetzt inzwischen so ein Deck an Karten, wo Fragen draufstellen. Und jeder Spieler zieht zwei Karten, die er in Character beantworten soll, direkt, um schon mal reinzukommen.
Das sind da so Sachen wie, wer ist der Schönste in der Gruppe, wer hat das meiste Geld, für wen ist ein Sonnenabendspaziergang das Wichtigste, solche Sachen halt, die man als Fragen stellt und die dann in Character beantwortet werden. Und was auch wichtig ist, was für uns sehr schön bei der Sache ist, der Spielleiter kriegt auch zwei Fragen und da können wir uns raussuchen, welcher Charakter, welcher NPC vom Spielleiter das beantworten darf.
Das ist tatsächlich immer relativ effektiv. Also jetzt unabhängig von Safety Tools, das ist wirklich eine fantastische Idee für die Kampagne, damit die Spieler halt in Charakter reinkommen und halt schon mal immersiv sind.
Ich finde aber auch, dass das diese Methode, dieses Thema Safety Tools auch ganz gut abrundet, weil was wir uns einfach vergegenwärtigen müssen, ist, wir spielen ein Spiel, in diesem Spiel tauchen wir in Charaktere ein und versuchen quasi nicht mehr der Stefan zu sein, sondern Grimgrog Knarkser, der Ork, der seine Familie rächen will mit seinen zwei Äxten von mir aus. Das heißt, was ich dann zum Beispiel als Charakter zu Michi sage, ob ich den aufs Übelste beleidige und wir uns darauf vorher geeinigt haben, dass das cool ist, das passiert von Charakter zu Charakter und nicht von Spieler zu Spieler. So. Ihr begebt euch in eine Welt rein und auch wenn das vielleicht jetzt gewirkt hat, wie, uff, das ist ja diffizil, da musst du vorher alles abklären und zwischendrin noch abklären und dann musst du alle noch versorgen und dann musst du noch drei Psychotherapeuten daneben sitzen haben, falls was passiert. Nee. So kompliziert ist es nicht. Das meiste lässt sich tatsächlich, auch wenn alle Sachen ruhig mal ausprobiert werden sollten, abdecken, indem man sagt, okay, wir spielen jetzt ein Spiel und in dem sind wir andere Personen. So. Meiner Meinung nach hebt das die Sicherheitstechnik nie auf. Es ist cool, die da liegen zu haben. Und am besten Fall führt das dann, wie bei dir, Yves, irgendwann zu dem Punkt, dass man seine Spielenden wirklich gut genug kennt, dass man sagen kann, ich brauche solche Checklisten oder sowas nicht mehr, weil ich kenne diese Leute in- und auswendig, also übertrieben gesprochen.
Wobei ich an der Stelle sagen muss, ich mache trotzdem Kampagnenvorbereitung oder Spielvorbereitung, wenn ich jetzt mal auch einen One-Shot abseits meiner Kampagne mit meinen üblichen Spielern spiele. Einfach weil es kann sich manchmal was ändern oder die Spieler haben ausnahmsweise mal andere Erwartungen, als sie es sonst haben oder wollen einfach mal was komplett anderes spielen. Es ist immer so eine Sache, und ich glaube, das ist so das Allgemeine, was man so heute mitnehmen kann. Es ist immer eine Sache der großen Kommunikation zwischen allen, und eine gute Vorbereitung sorgt am Ende dafür, dass die Safety-Tools vielleicht tatsächlich am Ende nicht genutzt werden müssen, auch wenn es gut ist, sie zu haben.
Die Safety-Tools sind der metaphorische Feuerlöscher, und die Session Zero ist das metaphorische, wo stellen wir die Dinger auf, damit jeder Bescheid weiß.
Dann gehen wir am besten gleich weiter zum letzten Punkt, über den ich auch noch mal kurz reden möchte, nämlich, wo wir schon bei Ritualen und möglichen Feuerlöschern sind, Fluchtwege. Nämlich nach dem Spiel, Feedbackrunden sind eine wunderbare Sache, und das kann dir viel helfen, dich weiterzuentwickeln und besser zu werden als Spielleiter und als Spieler auch. Und eine Technik, die ich da gefunden habe, sind Stars and Wishes. Stars and Wishes beschreiben prinzipiell so Sterne, wie man sie aus der Grundschule kennt. Das ist das, dass man die Szene, die mir am besten gefallen hat, jeder hat einen Star, den kann er vergeben. Und dann ist das zum Beispiel, als der Ork gestolpert ist und seine Waffe verloren hat, das fand ich super witzig, das ist mein Sternwert. Und dann hat man noch Punkte wie Wünsche, wo man sagt, davon hätte ich gerne mehr. Das hat den Vorteil, dass es nicht direkt ist, von wegen, das ist negativ, das hat mir nicht so gefallen, sondern das hätte ich gern mehr, und das fand ich super. Da würde mich mal interessieren, wie sieht denn Feedback bei euch in euren Runden aus? Fangst du mal an, Alex.
Das ist sehr unterschiedlich. Das ist auch systemabhängig. Es gibt Systeme, die haben das inhärent. Die haben quasi schon eine Nachbesprechung im System integriert, weil es A, darum geht, wie entwickelt sich die Gemeinschaft oder die Gruppe der Spieler weiter. Die können da vielleicht sogar Erfahrung reingeben in die Gruppe oder die Gemeinschaft dahinter.
Ist das so ein Ding wie manchmal, wer hat am meisten zum Erfolg der Mission beigetragen, der kriegt ein EP extra oder sowas?
Meinst du das? Sowas gibt es auch, hatte ich auch schon bei mir in der Runde, dass dann auch demokratisch abgestimmt wurde, wer hat das gemacht, und einen hat der Spielleiter vergeben für eventuell die witzigste Situation und sowas und hat es erklärt. Genauso gibt es aber auch die Möglichkeit halt, wenn ich eine Gruppe im Hintergrund habe, also die Spieler spielen Leute, die eigentlich Anführer von Gruppen sind und können dann investieren ihre Erfahrung entweder in ihren eigenen Charakter oder in die Gruppe dahinter und die Ressourcen. Das ist eine Option. Dann ist die klassische Feedback-Runde immer eine Option. Sandwich-Methode, was Gutes, was Schlechtes, was Gutes, ist eine schöne Sache. Im Zweifel kann man sowas auch persönlich machen. Wenn man sagt, okay, ich möchte das nicht vor allen sagen und ich fand das und das gut und das blöd. Die Stars and Wishes kenne ich auch schon, habe ich auch schon mal gemacht oder mitgemacht als Spieler, nicht persönlich, aber finde ich auch eine gute Idee.
Stefan, wie läuft das bei dir?
In den meisten Systemen, die ich bisher gespielt hatte, gab es im Prinzip so eine, vielleicht mit EP oder sowas, Erfahrungspunkten kombinierte Mechanik nicht. Was ich mache, ist auch eine klassische Feedback-Runde. Das heißt, ich sage ganz am Ende, wer möchte, kann entweder gerne noch sitzen bleiben oder mich hinterher anschreiben auf irgendeinem Kanal, je nachdem, wo die mich kennen. Ich sage immer, sagt am besten was Gutes, was weniger Gutes und bei dem Letzteren, wie ihr es vielleicht anders machen würdet. Nicht zwingend besser, sondern vielleicht anders. Das hat immer ein bisschen so den Vorteil, dass es die Leute dahingehend involviert, dass sie sich selber noch Gedanken machen, wie würde ich das in der Situation lösen. Das gibt mir auch nochmal so ein bisschen Einblick. Und das kann man dann, wie gesagt, entweder direkt am Tisch bei mir abgeben oder man sagt, ich gebe das hinterher schriftlich ab, weil erneut, ich hole es nochmal hoch, die Scham vor allem zu sprechen und irgendwas anzusprechen, was nicht so gepasst hat, gerne per Mail hinterher.
Frank ist da sehr komisch, weil Frank wenig Selbstbewusstsein hat. Gehört Frank zu den Leuten, die die Sandwich-Methode absolut hassen, weil ich im Grunde einfach nur ein leeres, sinnloses Wort, einen leeren, sinnlosen Satz höre, das eigentlich wichtige Feedback, die Kritik nämlich, und dann nochmal einen leeren, sinnlosen Satz.
Du sagst bloß das Negative auf.
Ja, okay, absolut, so 100%.
Das ist ein Rezipientenproblem dann.
Ja. Also grundsätzlich gehört zu den Leuten, ich versuche einfach wirklich immer offen zu sagen, hey, wenn ihr irgendwas habt, das euch irgendwie gestört hat, was ihr anders haben wolltet oder was ich hätte besser machen können, um Himmels Willen, bitte kommt zu mir und sagt mir das. Ich möchte bitte nicht um drei Ecken das erst hören müssen, sondern das wirklich direkt sagen, also direkt mit euch besprechen können.
Meine Feedbackrunden sehen im Endeffekt sehr unterschiedlich tatsächlich aus. Ich versuche zwar immer, meine Spieler zu animieren, mir ein kleines bisschen Feedback zu geben, aber es gibt halt manchmal Tage, da haben sie einfach kein wirklich großes Feedback. Da sagen sie einfach, es war eine gute Session, hat uns gefallen und gut. Und es gibt aber auch Tage, da sitzen wir dann manchmal noch eine halbe Stunde oder so da und nehmen die Session bis ins Kleinste auseinander, was gerade so abgegangen ist, was gelaufen ist. Ich habe mal vor Jahren eine Methode versucht, meine Spieler auch mal ein bisschen dazu zu bekommen, mir so ein bisschen aktives Feedback zu geben, in denen ich mal mit einem Fragebogen gearbeitet habe, mit im Endeffekt 3 Fragen. Was ist etwas, was dir gefallen hat an der letzten Session oder an der Kampagne? Was ist etwas, was dich stört oder was wir abschaffen sollten? Und was ist etwas, was du dir wünschen würdest? Also es ist so ähnlich wie die Stars and Wishes bei dir. Nur mit dem kleinen Inhalt oder dem kleinen Add-on noch mit der Frage nach, was wäre etwas, was euch stört oder was man vielleicht abschaffen sollte.
Ich wollte dich nochmal fragen, Frank, weil wenn du dir wirklich bloß das negativste Feedback raushörst, was passiert dann oder wie gehst du dann um, wenn jemand dasteht und sagt, es war alles geil? Ist das dann was, wo du also erstmal der Person absolut misstrauen sagst, das kann nicht sein, oder nimmst du da irgendwas raus mit, das ist ja trotzdem in Ordnung? Also
ich gehöre im Grunde zu den Leuten, die sagen, jemand sagt mir positive Dinge, weil er mit mir Mitleid hat.
Okay.
Also es ist hochgradig deprimierend. Natürlich merke ich, wenn die Leute Spaß hatten. Das merke ich aber dann im Funkeln der Augen, während wir spielen. Die Leute müssen mir nicht sagen, dass sie Spaß hatten, weil ich das merke.
Da will ich aber mal noch dich vielleicht anstoßen. Du musst das nicht ausprobieren, das ist alles cool, das soll auch nicht die Welt verändern. Aber das hatten wir im Studium mal gehabt. Du kannst da Feedback auch anonym einreichen. Da ging es in dem Fall um Feedbackbogen, ne, wie ein Referent irgendwie zu bewerten ist. Wie fanden sie die Lehrvorstellung? Was fanden sie gut? Was fanden sie weniger gut? All diese Sachen und sowas. Anonym schriftlich einsammeln. Ich weiß nicht, ob das bei dir dann so ein personengebundenes Ding ist oder ob du dann quasi so eine Steckbrieftafel hinhängst und sagst, naja, hier, der Stefan hat aber das gesagt und der Michi hat aber das gesagt. Das kann der niemals so meinen, oder ob das eigentlich egal wird, wenn es dann anonym ist. Das wäre interessant. Nee,
tatsächlich, es ist genauso, weil ich kriege dann vielleicht 3 Aussagen, die sagen, das fand ich geil, und eine Aussage, die fand ich, das fand ich nicht so toll. Ich konzentriere mich auf die eine Aussage, die sagt, ich fand ich nicht so toll. Das ist wirklich ganz schlimm bei mir. Das ist ein Ich-Problem. Das ist ein Frank-Problem.
Das wäre spannend, irgendwann viel, viel später mal zu gucken, ob du das irgendwie gelöst gekriegt hast, weil nur negatives Feedback annehmen ist ja quasi auch keine konstruktive Anstrengung.
Das habe ich in 38 Jahren nicht geschafft.
Okay.
Du hast ja doch 38.
Das bringt mich aber auf ein ganz gutes Thema, was du schon meintest mit, du siehst das Feedback mehr oder weniger in dem Funkeln der Augen deiner Spieler. Nicht jedes Feedback ist im Endeffekt das platonische, ja, danke für die Session, war super, war geil. Sondern es gibt ja auch dieses indirekte Feedback im Endeffekt. Einer meiner Spieler, als ich mal wieder nach Feedback gefragt hatte und ich auch offen kundgetan hatte, dass ich manchmal so ein bisschen den Eindruck habe, ich bin mir nicht sicher, ob es euch so wirklich gefällt, hat mir mal gesagt, naja, aber ich bin ja eigentlich alle 2 Wochen, die wir spielen, immer wieder bei dir und habe meinen Spaß daran. Und man hört mir ja auch an, dass ich Spaß habe. Und es ist im Endeffekt nicht die wörtliche Bestätigung, dass der Spieler Spaß hat, aber im Endeffekt hat er recht. Man hört ihn während der Session lachen, man hört den Spieler während der Session Spaß haben und im Endeffekt, er kommt tatsächlich immer wieder.
Und ich nehme das mal auf und mache diese Schlitterpartie sogar noch weiter. Das beste Feedback, was man auch indirekt hinterher kriegen kann, ist, wenn Leute sich Tage später noch über Storys unterhalten oder aus irgendeiner Session so eine Story immer wieder rauskramen. So, das erlebe ich auch manchmal im Kaffeesatz. Dann sitzen eben Leute an der Theke, die vielleicht gerade nicht spielen oder zu einer ganz anderen Veranstaltung, und dann holen die was von mir aus eurer letzten Vampire-Session oder so hoch. Wenn die Leute anfangen, diese Storys dann auch noch weiter aufzunehmen. Weil so ein Spiel kann ja, das kann wie bei einem Casual-Computer-Game sein, so was ich dann irgendwie zock, geil, ich habe 7 Blobs vernichtet, bin 3 Level aufgestiegen, habe mir ein Chicken-Haus gekauft, gut ist, so. Das verfolgt mich ja dann nicht weiter, ne? Aber wenn ich Tage später noch über diese geile Session spreche oder sowas oder wie episch die Nummer war, das ist übrigens auch Feedback, unterschätzt es nicht.
Ich habe jetzt als letzten Punkt, den ich noch sprechen möchte, ist die Session 1,5. Mhm. Sagt euch das was?
Nicht direkt.
Der Gedanke ist, dass die Session Zero nicht nur am Anfang da sein soll, sondern halt auch später. Dass man also quasi wenn man ein Vierteljahr gespielt hat, sagt, wir haben jetzt die Kampagne so weit vorgetrieben, ihr habt es irgendwie hinbekommen, den Sicht zu verärgern, können wir mal über die Zombie-Spinnen in seinem Keller reden, sozusagen. Oder hat sich was bei euch was geändert? Habt ihr ein traumatisches Erlebnis gehabt? Habt ihr inzwischen Kinder? Ist es noch in Ordnung, wenn mein Charakter Kinder tötet?
Kann ich tatsächlich sogar eine eigene Erfahrung mit einbringen. Ich hätte es nicht als Session 1.5 angesehen an der Stelle, aber ja, ich kenne tatsächlich solche Momente, wo man mitten in der Kampagne ist und Veränderungen hat. Veränderungen bei zum Beispiel der Zeitverfügbarkeit bei Leuten, dass der Timeslot zum Beispiel verschoben werden muss, dann muss man drüber reden. Oder wenn in der Kampagne selbst storytechnisch irgendwelche Probleme aufgetreten sind, die man vorher nicht sehen konnte. Kleines Beispiel von mir. Meine Kampagne ist immer noch meine Erstlingskampagne und hat dementsprechend ganz am Anfang die Erstlingsfehler noch drin gehabt, die man so schön macht. Und musste irgendwann dann, als ich erfahrener wurde, dann auch mich mit meinen Spielern zusammensetzen und sie erstmal fragen, wie wollen wir das jetzt angehen? Wollen wir neu starten? Wollen wir irgendwie ein Side-Adventure machen, um mir die Gedankenzeit zu geben, das zu beheben? Sie hatten sich dann tatsächlich am Ende für das Side-Adventure entschieden. Seitdem wir nun, und an diesem Side-Adventure, das ist auch so ein kleines Meme geworden, sitzen wir jetzt legitim schon 3 oder 4 Jahre dran. Das ist mittlerweile eigentlich das Haupt-Adventure. Und jetzt sind wir am Ende und da musste ich tatsächlich auch wieder so eine kleine Session 1.5 machen, um zu fragen, wollen wir überhaupt zu dem alten Adventure noch zurückkommen oder wollen wir es belassen? Und meine Spieler meinten, sie wollen zurück. Also okay, I guess.
Ich höre auch das mehr oder minder das erste Mal von Session 1.5. Hab das bei mir selber auch noch nie fest drin gehabt. Ich habe aus quasi über Dritte immer mal solche Situationen gehört, dass sich im Laufe der Zeit Menschen verändern sich, Lebensumstände verändern sich. Das kann auch manchmal ganz dramatisch werden. Es gibt auch Gruppen, die sich irgendwie massivst zerstreiten, weil die irgendwie persönlich Probleme miteinander kriegen. Ich glaube, so eine Session 1.5, spinne ich jetzt mal zusammen, ergibt sich irgendwann gegebenenfalls sogar mal automatisch. Also entweder hat dann irgendjemand gerade irgendein hartes Problem, im schlimmsten Fall mit jemand anderen, und dann muss das mal irgendwie ausdiskutiert werden. Oder, wie es bei dir ist, Eve, man hat irgendwelche in Anführungsstrichen Anfängerfehler. Ich glaube, das dürfte im letzten Episode schon klar geworden sein, dass es an sich keine Anfängerfehler in dem Sinne gibt. Es sei denn, man verherrlicht den Nationalsozialismus. Das ist ein Anfängerfehler.
Das ist auch ein Endfehler.
Ist ein Fehlerfehler. Anyways, ich glaube, wenn sich Probleme ergeben, spricht ja nichts dagegen. Ich meine, diese ganze Episode dreht sich so ein bisschen über Kampagnenmanagement oder Spielmanagement im Hintergrund, der vielleicht gar nicht so krass mit dem Spiel selbst intrinsisch sofort zu tun hat oder ersichtlich. Sicherheit, Wohlfühlen, wie organisieren wir den ganzen Kram und sowas. Ich glaube, das ergibt sich irgendwann automatisch. Kann eine Session 1.5, eine 2.5, eine 3.9 oder also an zu jedem Zeitpunkt kann man noch mal reingrätschen und sagen, wir müssen uns mal zusammensetzen und reden. Auch Rollenspiel ist ein Mannschaftssport. Man kann sich das jetzt eigentlich auch in irgendwie einen Fußballverein von mir aus übersetzen. Da gibt es auch nicht einen Player, der alle Fäden die ganze Zeit in der Hand hält, alles managt, alles überblickt und alles steuert, sondern das ist ein Zusammenspiel aus allen. Wenn deine Spieler mit dir reden, dann brauchst du nicht Gedanken lesen. Wenn dein Spielleiter auf dich eingeht, dann brauchst du nicht irgendwie 20 Signalflaggen aufspannen, um irgendwie ins Spotlight zu kommen oder dein Ding durchzusetzen, sondern ihr seid eine Gruppe, die spielt miteinander und die wollen Spaß haben. So. Und wenn der Spaß nie ist, oder wenn noch besser, wenn der Spaß sich noch maximieren lässt, ja, dann sprecht das doch aus. So. Und am besten in der Gruppe, dass es alle hören, dann kann man es kurz ausdiskutieren. Und die Spielleitung ist letztlich nur dafür da, den Scheiß regelkonform in das Spiel zu übersetzen. Punkt.
Genau, das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil ich hatte tatsächlich schon mehrfach Problem, nicht nur irgendwelche Triggerthemen, sondern halt einfach ein Spieler oder eine Spielerin ist zum Beispiel extrem passiv und ich erwarte aber halt ein Spiel, wo die Leute sehr aktiv auf Dinge zugehen zum Beispiel, während die Person aber dann zum Beispiel einfach darauf wartet, dass ich ihr den Ball zuspiele, während ich ihr eigentlich schon 5 Bälle zugeworfen habe zum Beispiel, dass dann auch mal die Spieler halt einfach dran denken könnten, hey, ich muss vielleicht auch mal ein bisschen zuarbeiten können. Was mich dann tatsächlich auf eine andere Sache bringt, die ich tatsächlich als Spieler hatte. Nämlich hatte ich in einer Kultkampagne mitgespielt, wo ich nach 2 oder 3 Sessions gemerkt hatte, dass mein Charakterkonzept von dem Betrügercharakter, der halt super flirty und super charismatisch ist, dass das nicht funktioniert hatte. Weil irgendwas an der Person von dem Charakter halt den Spieler der gestört hatte. Irgendwas hat die Person einfach nicht überzeugt, dass mein Charakter tatsächlich charismatisch ist, sondern im Grunde alle wissen automatisch, der ist ein Arschloch. Und das hat nicht funktioniert. Und es hat aber mich als Spieler halt so frustriert, dass ich dann einfach mal ruhig gesagt habe, okay, können wir das irgendwie lösen? Nein, du kannst den Charakter nicht so wahrnehmen, wie ich ihn wahrnehme. Dann spiele ich einen neuen Charakter. Das heißt, du als Spieler musst vielleicht auch mal wirklich einfach einen Schlussstrich ziehen und nicht darauf warten, dass der Spielleiter auf dich zukommt und sagt, was ist denn jetzt Sache hier? Sondern du musst auch mal zu Potte kommen können.
Epische Todesszene in 3, 2, 1.
Ich hole schon mal die Steine. Gut, ich würde dann sagen, willst du noch was?
Ich hätte noch ein Thema.
Ja, gerne.
Nämlich, es gibt, wo wir halt von Session Zero nochmal geredet hatten kurz, eine Sache, die wollte ich auf jeden Fall ansprechen, nämlich, wir haben das, glaube ich, gerade die ganze Zeit schon so ein bisschen angedeutet, nämlich, dass Safety Tools sind keine Allheilmittel. Es gibt nämlich tatsächlich eine gewisse Gruppe von Problemspielern, weil jeder hat Problemspieler mal gehabt oder anderweitig irgendwas zu tun hat oder davon gehört oder was auch ich, was weiß ich.
Wir werden darüber auch sicher nochmal irgendwann reden.
Genau. Es gibt tatsächlich Problemspieler, die glauben, alles, was bei einer Session Zero nicht abgehandelt wird und erwähnt wird, ist Fair Game. In der Session Zero wird nicht erwähnt, dass Vergewaltigung kein Thema sein sollte, weil das einfach alle davon ausgehen, dass es nicht thematisiert werden sollte. Dieser Problemspieler denkt, okay, Vergewaltigung ist cool. Das ist cool. Oder halt eben Rassismus oder Sexismus oder anderweitig problematisches Verhalten ist, wenn es quasi in der Session Zero nicht erwähnt wird, okay. Nein, ist es natürlich nicht. Als Spielleiter solltet ihr danach immer wieder sagen, hey, du hast gerade was gemacht, ich nehme dich mal jetzt zur Seite. Also das ist vielleicht noch mein letztes Safety-Tool, nämlich das zur Seite ziehen von dem Spieler. Halt mal wirklich sagen, hey, ich habe gemerkt, du hast hier irgendwas angesprochen, was dir vielleicht nicht passt oder was vielleicht allen anderen Leuten am Tisch nicht passt, was mir auch nicht gefällt. Können wir vielleicht mal drüber reden? Können wir drüber reden? Cool. Würdest du ändern? Ich gucke mir das 2 Sessions an. Da ändert sich nichts. Musst du fliegen. Tut mir leid.
Ja, da gehen wir vielleicht sogar schon so leicht in das Territorium hinein von den Problemspielern. Aber in der Hinsicht in die Richtung No-Gos. Ja, es gibt tatsächlich Leute, die warum auch immer wirklich das geschriebene Wort beim Wort nehmen. Und wenn sowas nicht vereinbart ist, dass sie dann denken, dass es Fair Game ist. An der Stelle kann man dann wirklich nur an die Spieler appellieren, seid normale Human Beings. Decent Human Beings, wie es im Englischen so schön heißen würde. Und denkt daran, nur weil es vielleicht nicht gesagt wird, heißt, dass es nicht verboten ist an der Stelle, sondern dass es vielleicht einfach bloß Common Knowledge sein sollte, also Allgemeinwissen sein sollte, dass solche harten Themen vielleicht nicht an den Tisch gehören allgemein. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, ja, man könnte das sicherheitshalber abdecken, indem man es zum Beispiel mit abfragt einfach. Ich glaube, meine Frageformulierungen bei den No-Gos ist zum Beispiel immer, habt ihr irgendwelche No-Gos neben den handelsüblichen? Und mit den handelsüblichen, da kann man ja dann nachfragen, welche da gemeint sind. Das sind nämlich solche Themen wie Vergewaltigung, hartes Gore, viel Blut. Hast du nicht gehört?
Da kann ich auch gleich nochmal sagen, da werden wir euch in dieser kleinen Podcast einen Link schicken zu der von Stefan anfangs erwähnten Liste für Session Zeros. Die könnte schon ein bisschen helfen, aber ich verstehe auf jeden Fall das Problem und möchte jetzt an Alex abgeben.
Ich stelle mir gerade die Frage, du als High Fantasy D&D-Spielleiter, wie vermeidest du viel Blut? D&D ist ein Dungeon-Crawl-Hex-System, bei dem ich in der Hauptsache kämpfe. Wie vermeidest du viel Blut?
Darf ich?
Ja, darfst du. Aber ich hätte eine simple Antwort.
Ich muss es tatsächlich, weil einer meiner Spieler hat nämlich tatsächlich als No-Go angegeben exzessives On-Screen-Blut. Und dementsprechend, ja. Zum einen, sag ich mal, kann man als D&D-Spieler an der Stelle vielleicht sogar proaktiv dem Ganzen vorbeugen, indem man einfach bei besiegten Gegnern nicht selber beschreibt, wie die Gegner besiegt werden vom Spieler, sondern aktiv, man kennt es von so Sachen wie Critical Role oder dergleichen, aktiv die Spieler fragen, wie bringst du den Gegner um? Und dann hat der Spieler es in der Hand zu sagen, okay, so viel möchte ich sehen und das war's dann. Auf der anderen Seite kann man dann natürlich auch den besiegten Gegner versimplizieren. Und glaube mir, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, einen Gegner sterben zu lassen, ohne dass viel Blut fließt.
Ich wollte noch mal kurz auf Franks Einschub noch eingehen. Du hast völlig recht, Session Zero ist kein Vertrag. Und ich will einfach auch noch mal hinsetzen, dem ganzen Pen-and-Paper-Hobby steht ja auch ein bisschen über, dass Regelwerke Empfehlungen sind, wie man es am besten machen kann. Aber es gibt House Rules, es gibt Veränderungen, man kann modifizieren. Nichts ist in Stein gemeißelt. Einfach mal so, weil ich glaube, ich habe so ein bisschen den Eindruck über das ganze Gespräch, dass das alles so dogmatisch sein könnte. Man muss eine gewisse Liste abarbeiten in Session Zero und man muss diese Safety-Tools und das muss man eben alles nicht. So die Erwartungen an den SL ist, ihr macht das aus Spaß und irgendjemand muss ein bisschen die Fäden in der Hand haben und die Person sein, die Geschichte erzählt. So, in welchem Rahmen das stattfindet, das macht ihr als Gruppe aus, mit welchen Safety-Tools das stattfindet, das macht ihr als Gruppe aus. Was Common Knowledge ist oder Common Sense ist, macht ihr als Gruppe aus und ihr könnt auch als Gruppe, sagen wir mal, einen einzelnen Problemspieler, Problemspielerin, Problemperson da auch entfernen, auch in der Session 1.5. Und ich will einfach bloß nochmal drunter stellen, das ist jetzt quasi ein großer Überblick gewesen über, was gibt es so, was kennen wir so. Ihr habt ein paar Buzzwords gekriegt, die es lohnt, einfach mal zu googeln, zu recherchieren, gegebenenfalls auch mal in die Metadaten zu gucken, weil ich werde mal zumindest die Session Zero Liste mal mit reinstellen auf alle Fälle oder dir geben, Michi, dass du es mit reinstellst. Aber macht euch nicht nass. Ihr spielt ein Spiel, ihr sollt Spaß haben. Und wie viel ihr dort reinpackt und wie viel ihr managt, vorher, mittendrin und nachher, das liegt komplett bei euch. Und die Erwartung ist nicht, dass ihr ein Entertainer seid, der alles abdecken muss, oder ein Konzertveranstalter, der alles abdecken muss, von der Pyrotechnik bis zur Safety, sondern ihr seid eine fucking Spielgruppe. Ihr sollt Spaß haben. So. Und wenn ihr in Micromanagement ertrinkt, dann ist der Spaß schon zu Ende.
Um das vielleicht kurz zu fassen: alles kann, nichts muss.
Ja.
Und die Ultimativlösung liegt im Endeffekt in eurer Hand, wie ihr es kommunikativ untereinander klärt.
Wo ich dann vielleicht auch noch als Beispiel das mit reinbringen möchte, was Stefan halt sagt. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit gesagt, von wegen, ich mache das und das und das. An sich habe ich immer das Gefühl, ich mache eigentlich gar keine Warnungen oder sowas. Sondern ich sage, wenn ich eine Runde ankündige oder wenn ich halt mit meiner Gruppe was machen möchte, sage ich halt einmal vorne dran, hey, das sind diese Themen, die drankommen könnten. Und dann versuche ich einfach immer wieder mal zu gucken, wie die Reaktion von den Leuten ist, ob die irgendwelche Probleme haben. Deswegen sage ich immer, für mich persönlich ist Kommunikation extrem wichtig, weil ich dann lieber einfach möchte, dass die Leute mir sagen können, was das Problem ist, anstatt dass ich halt über solche Minenfelder gehen muss. Aber es ist halt natürlich trotzdem extrem wichtig, solche Tools zu haben, falls du die einfach, zum Beispiel, wie gesagt, eine Person am Tisch hast, die das nicht kommunizieren kann oder nicht sich nicht wohlfühlt momentan. Das wollte ich nämlich hier vorhin noch ansprechen, nämlich gerade neue Spieler sind natürlich gerne unter der Problematik, dass sie dazu neigen zu glauben, dass alles, was am Tisch passiert, in Ordnung geht. Die haben das noch nie erlebt, die haben noch nie an einem Rollenspiel teilgenommen und glauben, wenn der Spieler das macht und alle anderen Spieler am Tisch das mitmachen, dann geht das in Ordnung, selbst wenn sie sich unwohl fühlen. Nein, das sollten Spielleiter auch kommunizieren, dass wenn du dich als Spieler unwohl fühlst oder als Spielleiter selbst unwohl fühlst, kommuniziere das und versuche es irgendwie klar zu machen oder im schlimmsten Fall dann halt dann wirklich zu gehen und zu sagen, nee, mache ich nicht mit. Passt mir nicht. Kann ich nicht machen. Ihr müsst nichts mitmachen.
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Es geht darum, dass ihr alle Spaß habt. Da sind wir auch bei diesem das perfekt nach Regeln abhandeln. Und auch die Session Zero ist kein Vertrag. Es ist trotzdem ein Social Contract, den ihr schließt. Im Endeffekt, wenn ihr euch zusammensetzt als eine Gruppe, sagt, ihr wollt Spaß haben. Der große Social Contract ist erstmal, wir wollen Spaß haben. Irgendjemand dafür sorgt, dass ihr gerade keinen Spaß habt, dann sprecht es an, klärt es mit dem und wenn es nicht zu klären ist, muss er gehen.
Ja.
Das ist hart, das ist aber leider so. Und genauso solltet ihr als DM oder Spielleitung auch immer im Blick haben, dass ihr auch Spaß habt. Und Spielleiten kann überfordern, gerade im organisatorischen Aufwand und so weiter. Und wenn ihr den Spaß nicht habt, dann kommuniziert es auch und sagt, hier, ich möchte da Dinge abgeben. Lasst eure Mitspielenden da auch Dinge tun.
Übrigens, weil du es gerade erwähnst, einfach um Werbung für Pen and Paper zu machen, ist auch eine super Gelegenheit, sich mal an diesem klassischen Nein-Sagen zu trainieren. Weil natürlich ist das richtig unangenehm, zu einem einzelnen Spieler von dir hinzugehen und zu sagen, Alter, es geht gar nicht, was du hier treibst. Verpiss dich und komm nie wieder. Aber es fühlt sich so gut an, wenn du eine richtige Arschgeige auch aus deiner Runde entfernt hast und dafür sorgst, dass die am besten nie wieder in irgendeiner Con irgendjemanden auf den Keks geht mit ich möchte Hitler spielen oder so eine Scheiße. Ne? Also nochmal Werbung fürs Hobby, dass man kann auch selbst dran wachsen, auch zu Personen mal Nein zu sagen.
Die eine Geschichte aus der letzten Folge hat sich irgendwie durchgesetzt, oder?
Es war plakativ.
Hm. Ja, wie gesagt, das ist, wenn ihr die letzte Folge natürlich hoffentlich gehört habt, genau solche Leute, die sagen, ich möchte den Nachfahren von Adolf Hitler spielen. Nein, müsst ihr nicht. Du kannst auch sagen, fick dich.
Das erklärt sich ja von selbst. Hm? Nun, ich denke, wir schließen das heute. Danke, dass ihr da wart. Es war wunderbar, mit euch geredet zu haben. Und dann auf zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Mach's ciao, gut. Ciao.
The Guild of Dungeoneering, on a quest we're never veering, or to be a Dungeoneer. Swimming in pools of gold, this is the Guild of Dungeoneering. All the monsters keep appearing, or to be a Dungeoneer. Whose stories will be told? What's that sound? I hear a noise. Something's coming, girls and boys, run for the hills and far away. For the Guild of Dungeoneering, curse and swear, but don't despair. The way out of here must be over there. I think we're lost, but what do we care? For the Guild of Dungeoneering.
Perfekter Abschluss. Ja, ich habe mein einziges No-Go, das ich habe, tatsächlich irgendwann beim Lernen nur Session hier unten entdeckt. Das war, da haben wir dieses Grimdark-System, in dem...
Welches von den 12?
Ja, welches von
wahrscheinlich,
den 12?
Wahrscheinlich Shadows of the Demon Lord oder so.
Ja, das
hat
genau das. Das
hat mal eine Weile geleitet, ja.
Genau das.
Ja.
Hatten wir da gespielt und wir mussten aus einem Dorf entkommen, das von Monstern angegriffen wird und mussten durch die Kanalisation. Hm. Und wir hatten einen Roboter bei uns und irgendwie hat sich während der Session ergeben, dass mein Zwerg den Roboter irgendwann erschaffen hat und das praktisch mein Roboter war, der andere Spieler. Irgendwann fiel dieser Roboter in die Gülle im Kanal.
Ja.
Und Robert war leider ein bisschen sehr enthusiastisch dabei, als er rausgekommen ist, mir zu beschreiben, wie er da mit diversen Fäkalien benutzt ist. Und alle meinten, ja, das wird dann deine Aufgabe, so nachdem du ihn wieder zu reinigen. Und da habe ich mein hartes No-Go gegen Fäkalien, oder softes No-Go eher, gegen Fäkalienwitze entdeckt. Beziehungsweise, gegen so wirklich sehr grafische Szenen, wo Fäkalien mit dabei sind. Ich habe nicht das Problem, wenn es so an der Seite erwähnt wird, aber wenn es wirklich so richtig grafisch ist, habe ich gemerkt, habe ich ein Problem damit.
Real-Life-Tipp, falls du das jemals angehen willst, verbring Zeit mit kleinen Kindern. Du wirst nie mehr Scheiße in verschiedensten Variationen in deinem ganzen Leben sehen und du musst sie auch noch anfassen in irgendeiner Form.
Ich glaube, ich habe übrigens trotzdem
mal noch ein bisschen, auch wenn ich jetzt über Scheiße rede, rück ruhig ein bisschen rum.
Ich glaube tatsächlich, solche Thematiken wie Fäkalien oder irgendwas, das hat immer dann so was Fetischistisches, wenn man es auch quasi grundlos mit einbaut. Das ist bei mir immer das Gefühl, dass es was Fetischistisches hat.
Wie meinst du das?
Ich weiß, bei dir habe ich nie das Gefühl gehabt, das ist nur vorab.
Ja, aber die Hörer kennen mich ja.
Ja. Nee, ich meine das im Sinne von, wenn jemand halt quasi immer wieder Scheiße oder Urin einbringt. Es hat dann irgendein... Ja, sorry.
Entschuldigung.
Ja. Es hat halt für mich sowas, du denkst doch nicht grundlos immer wieder daran oder versuchst irgendwie grundlos immer mit einzubauen. Hm. Das hat immer was von diesem Magic Realm Meme. Welcome to my Magic Realm.
Ich verstehe komplett, was du meinst. Ich habe nicht vor, mich dagegen zu verteidigen jetzt in irgendeiner Form. Ich kann dir bloß sagen, und um quasi vor den Hörern nicht als kompletter ekliger Fetischist dazustehen,
so war es auch nicht gemeint.
Kann ich nur sagen, ich lebe, nein, ich würde dir das auch niemals übel nehmen, um Gottes Willen. Ich lebe sehr nach Automatismen. Also sprich, wenn ich die Sachen irgendwie bewährt habe, hole ich die immer wieder hoch. Wenn ich eine Szene beschreibe, die gruselig ist oder sowas und ich merke, keine Ahnung, in so einer Gruft oder sowas muss ich Geruch mit einbringen und ich beschreibe das abgestandene Aroma und diesen leicht süßlichen Duft und den Staub, der quasi beim Einatmen deine Nasennebenhöhlen verstopft, dann wäre ich das eigentlich im Prinzip, das ist ein bisschen lazy writing von mir, aber ich werde es immer wieder machen, weil es was erzeugt und was antriggert und ich muss nicht den Text manuell in meinem Kopf on the situation schreiben, sondern kann Motive rausholen, die immer wieder kommen. Sollte sich das natürlich mehren, dass da immer wieder Fäkalien hochkommen, dann habe ich scheinbar viele Abenteuer in der Kanalisation laufen lassen. War halt wieder nur Scheiße im Kanal.
Ja.